Stammtisch.
Der Podcast vom RefLab und von Reformiert, wo man sich die Meinung sagen kann
und sie auch mal ändern darf.
RefLab.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Stammtisch. Heute sind wir zu dritten im Studio, mit mir Johanna Di Blasi.
Hallo.
Da haben die los.
Hi.
Und ich, Fabienne. Und ich habe einen doppelten Espresso von mir, weil heute wird es hart und schwierig. Wir reden über Angst, aber wir reden nicht über irgendeine Angst. Wir reden über die Angst vor einem drohenden Atomkrieg. Der Wladimir Putin macht kein Geheimnis daraus, dass er bereit ist, Atomwaffen einzusetzen. Das Wort Atomkrieg steht im Raum, Dritter Weltkrieg, Armageddon. Was würde es heissen, wenn irgendein Land auf dieser Welt Atomwaffen würde einsetzen? Und wir wollen heute aber nicht in erster Linie über den Atomkrieg an und für sich reden und was das genau bedeuten würde, also welche Waffen würden eingesetzt werden, wo und wie, sondern über die Angst, die das auslöst. Das sind Grundängste, die triggert werden. Und ich habe mir in der Vorbereitung das Video angeschaut von einem Wissenschaftskanal, kurz gesagt. Und dort haben sie versucht darzustellen, was würde es heissen, wenn jetzt eine Atombombe inmitte von einer Grossstadt würde explodieren. Und das Resultat ist vernichtend. Also innerhalb von Sekunden, Millisekunden, Blitz, Licht, Hitze, Druck, da würde alles einfach niedergefegt werden. Und es gäbe keine Möglichkeit, Menschen zu helfen im Umkreis von mehreren hundert Quadratkilometern. Es würde alles mehr oder weniger zusammenbrechen. Und kein einziger Staat auf der Welt ist auf das vorbereitet. Ist denn so ein Fazit gewesen. Also,
darf ich dich dazwischen fragen, Fabienne, ist das jetzt etwas, was in dieser Form dir relativ neu ist, oder war dir das klar, dass die Auswirkung so sein würde?
Das Ausmaß hat mich schockiert, ganz ehrlich. Also ich habe zuerst leer geschluckt und habe gedacht, wow. Ich habe mir das Video bewusst angeschaut, weil ich gedacht habe, damit könnte ich mir die Angst nehmen. Und es hat aber meine Angst zuerst vergrößert, weil ich gemerkt habe, das ist no joke, wie man so auf Neudeutsch sagt. Und wie so die Hoffnungslosigkeit, was das alles mit sich ziehen würde, also nicht nur die Explosion an und für sich, sondern der saure radioaktive Regen, der danach kommen würde, die Infrastrukturen, nichts, die irgendwie würde funktionieren. Selbst wenn man überlebt, wenn man unter Trümmer wäre, dass dort keine Hilfe würde kommen in Form von Sanität, dass es kein Wasser gibt, kein Essen. Also es wäre eine Art, ein bisschen ein sehr lokaler Weltuntergang.
Wie ist dir dann gegangen, so nach dem Film oder der Dokumentation?
Das Ende war dann, dass sie gesagt haben, es geht nicht darum, wer die Atomwaffen hat, sondern dass man die Leute dazu bringt, dass man sagt, oder dass Länder Verträge unterzeichnen, dass man nicht abrüsten. Also, das war wie so die Hoffnung aus dieser Situation heraus, dass sie gesagt haben, wir müssen uns nicht auf so ein Szenario vorbereiten, sondern wir müssen dafür schaffen, dass so Sachen gar nicht erst passieren, weil kein Land auf dieser Welt will so etwas erleben. Und das habe ich hoffnungsvoll gefunden, weil man dann politisch sich engagieren kann. Aber es hat mir schon einmal mehr verdeutlicht, ich habe, glaube ich, ein bisschen verdrängt, wie schwierig so etwas wäre, wenn so etwas passieren würde. Und ich habe das unterschätzt, was das bedeuten würde.
Ja.
Ich finde das total interessant, ja. Weil das zeigt sich jetzt, wie eng hier zwei Aspekte, die für unser Erlebnis von Angst sehr entscheidend sind, wie eng die hier zusammenkommen. Also Angst hat einerseits tatsächlich die Funktion, dass sie uns auf ganz schwierige Situationen vorbereitet. Ja, und das hast du jetzt anscheinend erlebt. Diese Dokumentation hat dir eine Angst eingejagt mit dem Ergebnis, dass du auch gesagt hast, okay, und setz damit auseinander und mal gucken. Auf der anderen Seite habe ich bei dir aber auch so ein bisschen gespürt oder gehört, ja, du durchlebst etwas, und du durchlebst aber etwas, von dem du ja oder wir ja gar nicht wissen, ob es überhaupt kommt. Und das ist auch so eine Dimension. Also Angst kann sich immens vergrößern, wird zu einer fürchterlichen Fata Morgana, weil wir etwas erleben, was wir sozusagen provisorisch durcherleben, aber wir werden es nie erleben. Und da finde ich das so interessant, jetzt zu fragen.
Ach, wir werden es nie erleben. Da bist du Prophet, Andi?
Nein, also nur theoretisch. Es ist möglich, dass wir uns so sehr ängstigen, dass wir ständig in einem Modus leben, was wäre, wenn was Schreckliches passiert, und machen dann aber rückblickend die Erfahrung, es ist nicht passiert, und dann fragt man sich ja schon, hat es sich jetzt gelohnt, ständig in diesen Ängsten zu leben? Also es ist beides, so eine prophylaktische Angst, die uns aufrüttelt und die ganz wichtig ist und uns vorbereitet, positiv. Aber man kann ja auch verstrickt werden und durchlebt ständig etwas, was dann unter Umständen nie Wirklichkeit wird. Ob der Atomkrieg kommt oder nicht, bin ich ja nicht der Typ zu sagen, was ist da die Prognose.
Ja, das ist das Spannende, glaube ich, jetzt in der Runde, dass für uns das ein Déjà-vu ist. Also Fabienne ist Millennial und Andi und ich, wir sind in den späten 60er Jahren, also zweite Hälfte 60er Jahren geboren, wo eben diese Ausläufer des Kalten Krieges noch waren. Andi, the day after, da klingelt's bei dir, oder?
Ja, Hammer. Du, das weiß ich noch ganz genau. Es war Religionsunterricht bei uns im Gymnasium und unser Religionslehrer, der Herr Schleenbecker, ganz feiner Typ, der ist da mit uns ins Kino gegangen, The Day After. Und da wurde das groß auf die Leinwand projiziert und das war alles eingebettet in den sogenannten NATO-Doppelbeschluss, der dazu führte, dass in Deutschland Pershing Atomraketen der Amerikaner stationiert wurden. Ja. Und dieser Film, The Day After, zeigt eben genau, was in den Tagen und Wochen nach einem atomaren Gegenschlag passiert. Und es war einfach erschütternd. Ich habe die Bilder heute noch vor Augen. Als du eben gesagt hast, der atomare Niederschlag und so. Das wurde in diesem Film richtig ausgebreitet. Hast du den auch gesehen?
Ja, ich habe nochmal nachgelesen, 83 ist der rausgekommen, ja. 86 war dann Tschernobyl, also das Kraftwerk in der Ukraine, der Super-GAU, und 3 Jahre davor eben The Day After, das ist eine Stadt in Kansas, also Kansas, fiktive Atomkriegsszenario. Und da ist wirklich, das alles ist dann weggeblasen und die Leute, die das Glück hatten, Bunker zu haben, hausen da drin und wissen, sie können eigentlich nicht hochgehen und es ist unabsehbar, wann das irgendwann mal in Jahrmillionen wieder bewohnbar wird, die Erde. Und es beginnt dann ja auch so ein Kampf um die paar Lebensmittel und Wasserflaschen, die man hat. Und ja, also ich erinnere mich auch noch sehr genau, wie niedergeschmettert man danach war, weil man hat das ja nicht so als was total weit weg Fiktives angesehen, sondern als etwas Mögliches, eben weil in den Medien ja wir in meiner Wahrnehmung fast dauernd irgendwie damit konfrontiert waren, mit diesem Drohszenario. Davon hat ja dieser Kalte Krieg gelebt. Ich habe lange nicht verstanden, eigentlich bis heute noch nicht, was ist ein Kalter Krieg? Ein Kalter Krieg ist eigentlich Frieden, wo aber ständig so ein Drohszenario in der Luft ist. Und jetzt erleben wir das nochmal, ein Déjà-vu. Und was würdest du sagen, unterscheidet jetzt die Empfindungen von damals? Unterscheidet sich davon, wie wir das heute wahrnehmen?
Ich kann natürlich jetzt nicht sagen, wie die Fabian das wahrnimmt. Also
ich meine, wie du, als jemand, der das ein zweites Mal jetzt dieses Großszenario hat.
Also das ist das, was ich so schrecklich finde. Ich dachte, wir hätten die Angst vor einem Atomkrieg mittlerweile auf der großen Deponie der verpufften Ängste abgelegt, ja? Weil ich dachte, wir hätten gelernt, dass Atomwaffen weiter zu bauen und weiter zu stationieren, dass das natürlich, sobald da einer anfängt zu zündeln, dass das dann das Ende sein wird, vermutlich. Oder ein gewaltiges Ende sein wird. Und ich finde das so erschütternd, jetzt zu erleben zu müssen, dass ein Mann anscheinend die Macht hat und nicht nur damit droht, sondern dass er die Krim annektiert, dass er sich über die gesamte Völker mehr oder weniger hinwegsetzt und dass er jetzt sogar noch anscheinend sich das leisten kann und droht mit einem wie auch immer gearteten atomaren Schlag. Diese Ohnmacht, diese Wut gegenüber Putin, das ist bei mir so der Ansatzpunkt, wo ich denke, dass ich dachte, das käme nie wieder. Ich dachte, der Abrüstungsprozess geht weiter. Natürlich gab es in der Zwischenzeit ja auch diese Dinge, wo Obama gesagt hat, wenn Assad in Syrien chemische Waffen einsetzt, dann ist das eine rote Linie, die ist überschritten und er hat sie überschritten und es kam gar nichts. Also so ganz ohne Ankündigung kam es ja nicht und doch bin ich wie geschockt, dass das jetzt urplötzlich wieder so aktuell ist. Und mich würde halt interessieren, wie erlebt jemand wie du das, Fabienne?
Also ich glaube, ein Teil, wo man ja damit umgeht, ist so ein Stück Verdrängung. Dass man wie sich versucht zu sagen, solange es nicht ein absoluter Ernstfall wird, setze ich mich nicht damit auseinander. Man macht Augen zu und denkt, hoffentlich passiert es nicht. Was bei uns in der Schweiz passiert ist, ich weiss nicht, ob ihr das auch bekommen habt, als ihr in die Schweiz gezogen sind. Ja. Sind so die Tabletten. Und das ist so das erste Mal.
Die habe ich vorher nie bekommen in Deutschland oder Österreich. Und hier habe ich sie bekommen, tatsächlich.
Und das ist so das erste Mal, wo man dann so gemacht hat, oh, falls dann einmal etwas wird passieren. Ich weiss auch noch jetzt, wenn ich die daheim habe. Aber ich glaube, das andere ist schon so, je mehr man sich damit auseinandersetzt, umso mehr merkt man, wie ernst das ist. Und was ich aber selber mir ganz versuche zu geben, ist, Gegensteuer zu leisten. Und ich versuche, Videos zu schauen oder eben Nachrichten zu lesen, was würde das genau heissen und wie wahrscheinlich ist das? Und wie eben, also mir jetzt vergewissern, also worum geht's wirklich, das klingt so verschwörungstheoretisch. Aber wie auch die Wahrscheinlichkeiten irgendwo zu betrachten, oder? Weil wenn man sich überlegt, was das heissen würde, man will sich's gar nicht vorstellen. Und gleichzeitig ist der Umgang mit so grossen Ängsten nicht neu für mich. Also es ist nicht so, dass ich bis jetzt in einer Bubble aufgewachsen bin, wo alles einfach nur friedlich und schön und toll ist. Mein Grossvater hat immer gesagt, ah, wir haben so ein Glück gehabt, es ist immer nur besser geworden, Kriegskind, dann vielleicht noch ein bisschen kalter Krieg und dann aber immer mehr Wohlstand, bla und so weiter und so fort. Und ich habe immer gefunden, und er hat dann gefunden, ja, dein Leben ist ja so schön und so einfach. Und wenn ich so denke, wie lange die Klimakrise jetzt schon über meinem Leben, über meiner Zukunft, über dieser Generation
Und die werde ich noch viel länger begleiten als jetzt die Kriegsthematik, traue ich mich mal jetzt zu prognostizieren. Ja.
Dann ist das Gefühl von dieser latenten Angst, von dem Schatten, der über unserer Generation hängt, riesig. Und dann denkt man sich, wenn ich heute die falsche Entscheidung treffe, wie wird es morgen aussehen? Und es lastet eine wahnsinnige Spannung drauf, dass man das Gefühl hat, wenn man sich nicht ständig fürs Richtige oder fürs Gute entscheidet, dann geht die Welt morgen unter. Und das ist etwas, was mir sehr vertraut ist, auf einer sehr existenziellen Ebene. Oder, das geht jetzt vielleicht schon ein bisschen weiter, es gibt Grundängste, die machen mir eigentlich noch fast viel mehr Angst, weil sie so unmittelbar in der aktuellen Lebenswelt drin sind, wo ich drinstecke jeden Tag. Und ich denke, das beschäftigt mich, wie wir Menschen miteinander umgehen, wie wir vergessen, Diskussionskulturen zu führen, dass es miteinander Verständigung, Diskurs, Dialog manchmal fast nicht möglich ist. Und das ist etwas, das ist unmittelbar. Und ein Atomkrieg ist furchtbar, aber emotional irgendwie viel weiter weg, weil ich keine Erfahrung habe. Und ich irgendwo so durch auch hoffe, wir sind doch hoffentlich nicht so blöd, dass wir das tatsächlich machen. Also, ich glaube, der Überlebenswille von Menschen ist so gross, dass eigentlich niemand das möchte. Aber eben, man weiß es nicht. Und das sind ja alles Geschichten, die man sich selber erzählt, weil man überleben will.
Ja, aber das finde ich jetzt eben total interessant, dass du auf diese anderen großen Krisen, die Krise der Demokratie, die einem Angst machen kann, die Krise des Klimas, des Wetters und der Umwelt, wo wir in diesem Sommer wirklich zum ersten Mal wurde und die schöne Sommerzeit, also zum ersten Mal, aber es war spürbar die Heißzeit mit all dem, was da an ausgetrockneten Seen, Flüssen, an Wetterkapriolen und vor allen Dingen auch an Waldbränden und auch an zu wenig Trinkwasser auf uns zukommt. Und wir könnten jetzt sicher noch etliche Krisen, die uns berechtigterweise Angst machen, anführen. Was ich halt so bescheuert finde, ist, wir haben allen Grund, als Weltgemeinschaft, als planetarische Schicksalsgemeinschaft, uns zusammenzutun und die Ärmel hochzukrempeln. Und jetzt zettelt da einer, und andere tun es auch, diesen Krieg an, der hoffentlich nicht noch weiter sich ausbreitet, am Ende zum Atomkrieg. Und das schürt bei mir nochmal die Ängste, weil dieses, die Krisen verstärken sich so gegenseitig und urplötzlich haben viele Leute Angst um ihre Existenz. Macht meine Firma zu, muss ich meinen eigenen Laden dicht machen, gehe ich in die Insolvenz, weil die Energiekosten durch die Decke gehen. Wie kommen wir durch den Winter? Das sind dann urplötzlich verstärken sich bestimmte Dinge. Und jetzt denke ich, oh Mann, wir fangen wieder an und Atomkraftwerke verlängern wir die Laufzeiten und die fossilen Brennstoffe, wir fahren die wieder hoch. Eigentlich wollten wir doch genau in die andere Richtung.
Und Andi, genau in dem Moment, wo Europas größtes Atomkraftwerk ständig beschossen wird,
ja,
diskutiert man darüber, dass dann eventuell das doch alternativlos wäre, so wie die Atomlobby sich natürlich das wünscht. Das ist schon eine spezielle Situation. Und selbst die Grünen sind in solche Zwangssituationen geraten, dass sie ja jetzt auch für eine begrenzte Laufzeit Veränderung sind. Aber lass mich nochmal einhaken bei dem, da ist jetzt einer. Also ich glaube, dass die ganze Situation viel komplexer ist. Also bei der Kuba-Krise war ja die Situation, dass die Russen auf Kuba Atomsprengköpfe oder was weiß ich, wie man das nennt, stationierten und Amerika sich praktisch oder die USA wie in so einer bedrängten Lage gefühlt haben. Und das war ja diese heiße und gefährliche Phase. Nun ist es ja so, dass die NATO ziemlich nah an russischen Grenzen ihre Stützpunkte hat und, muss man ja auch dazu sagen, auch gewünscht von den Nationen dort, etwa den baltischen Nationen, die sich diesen Schutz wünschen. Aber in gewisser Weise haben wir die umgekehrten Vorzeichen, dass nun Russland, Putin, sich da auch und das ist ja die Angst, vielleicht so sehr in die Enge gedrängt fühlen irgendwann, dass sie diese ultimative Waffe rausholen, die ja sie selber auch zerstört oder das Land, das sie erobern möchten, für ewig zerstört. Also man muss hoffen, weil diese Waffe so gewaltig ist, dass es eben bei der Drohung bleibt. Aber wir sprechen ja heute über Angst und das hilft uns jetzt auch noch nicht mit unserer ganz konkreten Angst, glaube ich.
Es zeigt nur, dass eben, ist es verletzter Stolz, ist es Angst, die Angst, dass die NATO zu nah einem auf den Leib rückt oder so, das weiß ich jetzt nicht, was es im letzten Endes ist, aber dieses Miteinanderspielen unterschiedlicher Ängste, ich glaube, das findet zurzeit in einer sehr wilden, undurchsichtigen, in einer diffusen Weise statt. Und diese Diffusität ist ja auch das Markenzeichen von Angst. Ja? Angst ist dann am allerschlimmsten, wenn sie gar nicht weiß, was genau der Auslöser ist, was das Angstobjekt ist. Ja?
Also dann wird Angst, worauf sie sich bezieht, oder?
Genau, worauf sie sich richtet. Und deswegen fand ich auch dein Hinweis so gut, dass du sagst, wir packen den Stier sozusagen bei den Hörnern, wir schauen der Angst ins Auge, wir gehen auf den Sturm zu, wir informieren uns und wie wahrscheinlich ist das und was können wir für Maßnahmen machen? Das halte ich für die Angstfähigkeit, für die Fähigkeit, mit Angst umzugehen, halte ich das zum Beispiel für eine ganz, ganz wichtige Geschichte, die uns jetzt gerade helfen könnte. Hilft mir zumindest.
Ich wollte eine Überleitung machen, weil wenn wir beim Thema diffuse Angst sind, ich finde, du hast das super gut aufgegriffen. Du hast ja ein wunderbares Sammelsurium fürs RefLab erstellt an verschiedensten Ängsten. Du bist an einem Angstkongress gewesen. Vielleicht magst du noch ein bisschen erzählen, was dort genau passiert ist. Und hast dann so in vielen bunte schon fast adjektiv beschrieben, was für Formen von Angst das es gibt und wie sich so im Körper reinbohren können oder den Kopf vernebelt oder einem lähmt. Magst du da ein bisschen erzählen?
Ja, danke, Fabienne. Ja, das kleine Bestiarium der Ängste habe ich gemacht. Vor kurzem gab es in Bern einen Angstkongress, der ist auch schon öfter, hat es den gegeben. Und dahinter steckt ein prominenter Schweizer Hypnotiseur, nämlich der heißt Palacios. Und da waren hunderte Leute in einem Kongresssaal, die mit Angst irgendwie zu tun haben und auch Geld verdienen, auch ein bisschen in die Richtung, also vom Psychiater bis hin zu denen, die sich in der Szene vielleicht auch sozusagen ein bisschen am Rande stehen. Und ja, das war hochinteressant und da kam auch zur Sprache, was sind denn unsere tiefsten Ängste? Und da haben mehrere von den Professionellen gesagt, sie kommen immer wieder darauf, dass Menschen sagen, ihre tiefste Angst ist es, unverbunden zu sein, total abgenabelt zu sein. Und das ist eine Angst und das finde ich spannend und das würde ich für mich auch so sagen, eine Angst, die sogar noch tiefer ist als die Todesangst. Und die steckt hinter vielen anderen Ängsten, nämlich verlassen zu werden, nicht geliebt zu werden und so weiter. Und was ich gemacht habe, wo Fabienne das gerade erwähnt hat, so in den Pausen dieser Konferenz, habe ich mir also versucht, bildlich vorzustellen, die unterschiedlichen Ängste, weil wenn sie so diffus an dich herankommen, denkst du, kannst du so schwer mit ihnen umgehen. Aber wenn man genauer schaut, sind die ja unterschiedlich. Ich hätte zum Beispiel die Rucksackangst, so eine Angst, die man immer so ein bisschen mitschleppt und schon gar nicht mehr merkt, habe ich unterschieden von etwas akuteren Ängsten, die wie so ein Kobold vielleicht sogar auftauchen. Das habe ich so ein bisschen putzig gemacht, weil es ist immer gut mit Ängsten. Das ist immer schon der erste Schritt, wenn man sie nicht mehr so ganz ernst nimmt. Dann ist man schon der erste Schritt so ein bisschen der Bewältigung. Und was mir in diesem Kongress auch ganz bewusst, deutlich wurde, dass es eine besondere Herausforderung sind, die unbewussten Ängste. Das sind die Ängste, die hat man gar nicht, offiziell. Man ist sich dessen gar nicht bewusst, aber die Auswirkungen sind dennoch im Leben spürbar. Was Wann darf ich dich zurückfragen, was deine tiefste Angst ist, Fabienne?
Jetzt muss ich gerade überlegen, wie ich das formulieren würde. Ich glaube, ich würde dort einsteigen, wo du gesagt hast, oder die Erkenntnis von den Leuten an diesem Kongress, die Angst unverbunden zu sein. Ich glaube, also ich würde unterscheiden zwischen ich persönlich als Fabienne und Fabienne als Mitglied von einer Gesellschaft. Aber ich glaube, das Unverbundensein passt auf beide Ebenen. Also das Gefühl oder die Angst, kein Miteinander zu finden, komplett auf sich allein gestellt zu sein, niemand zu haben, der einen versteht oder wo man sich irgendwie verbinden kann, wo man gemeinsame Sachen machen kann. Und auf einer persönlichen Ebene, oder ist das mega existenziell, weil man sich ja Menschen wünscht, wo man das Leben teilen kann, über wo man Angst teilen kann. Meine Erfahrung ist, wenn ich Angst habe und die irgendwie mit Kolleginnen teile, dann kann man anfangen, über sich selber lachen, weil man merkt, wie absurd das Theater im eigenen Kopf ist. Und auf einer gesellschaftlichen Ebene ist es genauso existenziell, weil dort geht es ja darum, wie wollen wir die Welt gestalten, wie wollen wir die Zukunft gestalten, finden wir einen kleinsten gemeinsamen Nenner, wo wir uns darauf einigen politisch, gesellschaftlich, wie wir als Menschen untereinander umgehen wollen. Und ich glaube, das ist etwas, wo eben sogar manchmal noch tiefer geht als Todesangst, weil sie ja darüber entscheidet, oder wie das Leben im Jetzt aussieht. Und wenn das Leben im Jetzt nicht lebenswert ist oder einem Angst macht, dann ist es ja viel schlimmer, als wenn man einfach stirbt, weil dann weiss man ja sowieso noch nie jetzt, was passiert. Wie ist das bei dir, Andi?
Ja, ich würde das so ein bisschen miteinander koppeln. Also ich habe schon Angst vor dem Tod als einem Zustand der völligen Einsamkeit, ja, dass du da völlig alleine bist, wo alle Verbundenheit und alle Kommunikation und aller Lebensaustausch abgebrochen ist. Aber das halte ich ein bisschen von mir weg, weil da wissen wir nichts. Aber die Todesangst und meine Lebensangst ticken da ganz, ganz ähnlich, und es geht in eine ähnliche Richtung wie du. Ich habe die Angst vor diesem Resonanzverlust, vor diesem Sinnverlust, die Erfahrung zu machen, dass ich nicht mehr in die Welt passe oder die Welt auch nicht mehr zu mir passt. Also ich habe das jetzt nochmal ganz konkret gespürt. Ich habe seit Freitag ein Hörgerät. Ich habe in den letzten Jahren gemerkt und war eigentlich ganz froh, dass mein subjektives Empfinden jetzt objektiv auch bestätigt worden ist. Ich habe auf der linken Seite 80% verloren an Hörvermögen und bin in manchen Frequenzbereichen im Bereich von Taubheit. Und es gibt Menschen, die sagen, dass Taubheit oder Schwerhörigkeit, also mindestens, wenn nicht sogar noch mehr, sozial isoliert als Blindheit. Ich habe auch mal lange einen erblindeten Kollegen gehabt, und er meinte auch, also er fände, wenn er nicht mehr hören könnte, das könnte er sich gar nicht so gut vorstellen. Ist ja auch egal. Aber für mich das Allerschlimmste war, wenn du dann mitkriegst, dass deine eigenen Kinder, nachdem sie einen Witz oder einen Kommentar oder was gemacht haben und du fragst nach, hä, was war da, kann, und dann sagen sie zueinander, ah, der Papa hat's nicht gehört oder ah, ist nicht so wichtig. Das heißt, das Leben fährt einfach über mich hinweg und hängt mich ab, lässt mich stehen, und das ist für mich die allergrößte Angst. Wie die genau, durch welche Faktoren die ausgelöst wird, ob das physische, ob das psychische, ob das soziale Faktoren sind, das ist eigentlich egal. Aber dass ich dort stehe und einfach alleine bin und keine Orientierung, keinen Sinn mehr habe, dass die Resonanz mit dem Leben überhaupt nicht mehr stattfindet. Also eigentlich so das Schlimmste wäre für mich wirklich so im Burnout zu landen, wo mich überhaupt nichts mehr anmacht, anspricht und ich nicht mehr antworten kann. Oder dann auch so in der Demenz. So, und wenn du es dann sogar noch selber mitbekommst, dass du je länger, je mehr abdriftest in so eine völlig eigene Zone, wo du niemanden mehr erreichst, und wo die Welt, das Leben, die Nächsten, die Mitmenschen dich auch nicht mehr erreicht. Also das ist für mich die tiefste Angst, die ich habe.
Ja, das stimmt. Das finde ich zum Beispiel spannend, also auf ganz andere Art, bei den Grosseltern zu beobachten. Die sind beide jetzt Mitte 80 und man merkt, wie sie von der die Energie, die sie hatten, wie die immer mehr verschwindet und wie es schwieriger wird zum Kommunizieren oder wie es Erzählen schwieriger wird. Und es ist so eine ganz nahe Beziehung, wo sich irgendwie so auseinanderdriftet. Und wo einem Angst machen kann. Man denkt, hallo, ich liebe dich, du liebst mich, wieso wird es so schwierig, die Beziehung aufrechtzuerhalten? Etwas anderes, oder wo ich jetzt mir gerade überlegt habe, was du erzählt hast, wo vielleicht für meine Generation symptomatisch ist, ist die sogenannte FOMO. Also Fear of Missing Out. Wo du sagst, oder wo man das Gefühl hat, das Leben zieht an einem vorbei. Und ich glaube, in meinem unmittelbaren Alltag oder im Alltag von Leuten, die in den sozialen Medien unterwegs sind, ist das sehr akut, weil man wie das Zerrbild präsentiert überkommt auf Instagram, auf TikTok, wo auch immer, dass alle anderen ein super tolles Leben haben, es mit im Leben stehen, Energie haben, ganz genau wissen, wie man zum Glück kommt und man selber aussen steht oder zwar auch Teil davon ist, aber das Gefühl oder die Angst ausschleicht, habe ich auch ein gutes Leben, ist mein Leben lebenswert, so ganz, wo so wie so an einem nagt im Untergrund und immer so ein bisschen die Freude wegfrisst und wie so es geht wirklich an die Wurzeln von der eigenen Selbstwahrnehmung oder vom Erleben. So, habe ich ein gutes Leben? Und das ist natürlich ganz eine ganz andere Ebene als jetzt so eine Existenzangst. Aber es geht auch in die Frage ihnen eben, wie stehe ich zum Leben? Stehe ich in der Mitte? Stehe ich am Rand? Bin ich fähig, ein gutes Leben zu leben? Oder wo man sich vielleicht auch selber Vorwürfe macht. Ui, nein, wieso macht man sich selber so viel Sorgen? Wieso denkt man so viel nach? Man grübelt. Overthinking nennt man das ja teilweise auch. Mhm. Und das sind auch so Ängste. Das ist aber sehr eine persönliche, psychologische Ebene von Leuten, die dann auch wieder thematisiert werden. Und da kann man sich auch darin verstricken. Das wird ganz diffus. Und man kann sich dann aber auch zu fest mit sich selber beschäftigen und vergisst dann, dass es außerhalb von dem Kreis oder dem subjektiven, individuellen Jagen nach Glück ja noch Probleme gibt, die vielleicht darauf warten, dass man sich dafür engagiert oder darum kümmert. Kennt ihr das auch?
In dieser Form nicht so, aber ich bin jetzt zum Beispiel die Corona-Zeit, da bin ich eben nicht in deinem Alter, sondern ja schon über 50. Also ich glaube, das habe ich nochmal ganz anders erlebt, dieses Social Distancing, als wenn ich das jetzt als Studentin oder so erlebt hätte. Da ist schon nochmal ein großer Unterschied.
Ich glaube, ich kann das letzten Endes nicht so mitfühlen. Also der Soziologe Heinz Buder schreibt in seinem tollen kleinen Büchlein Gesellschaft der Angst, beschreibt er diesen Wechsel von der Innenorientierung zur Außenorientierung. Ja? Und was du jetzt beschrieben hast, ist genau das, diese Außenorientierung. Du siehst die anderen und die medialen Möglichkeiten zur Inszenierung. Letzten Endes, das Zauberwort ist hier Performance. Ja? Also wir sind in einer Performance-Gesellschaft, wo du einfach dein Leben so inszenierst, dass du dadurch die maximale Aufmerksamkeit bekommst, sodass die Peer Group, die anderen dir spiegeln, boah, wir finden das toll. Und da muss ich sagen, das kenne ich in dem Sinne so nicht, weil ich nicht von automatisch damit reingenommen worden bin. Nur habe ich gestern hier im RefLab gesagt, ich bin jetzt seit einigen Monaten auch auf Instagram und so unterwegs, weil ich das ganz, ganz wichtig auch finde und einfach tolle Möglichkeiten bietet. Aber ich merke, mich macht das manchmal depressiv. Das heißt, so wie du das beschreibst, es sind genauso diese Effekte, dass ich denke, jeder da draußen hat ein geiles Leben. Und was machen die gerade? Und dann denke ich, und ich scroll hier und wisch auf meinem Handy und was geht hier eigentlich? Und dann,
vielleicht zwar alle wissen, es sind Inszenierungen, aber man vergisst es dann wieder.
Ja.
Und schon vor Jahren hat mir ein Psychologe gesagt, das ist fatal für manche Leute, die schauen rein in Facebook, alle haben ein super Leben, super Urlaub, braun gebrannt und der denkt sich, wow, was, und ich habe überhaupt nichts. Also es kann direkt in psychische Krisen hineinführen, also stürzen. Ja.
es ist schon faszinierend, oder? Was für verschiedenste Formen von Angst das es gibt. Wir haben angefangen bei atomaren, also Angst vor atomarem Krieg, hin zu einer gesellschaftlichen Ebene, zu einer ganz persönlichen Ebene. Wie machen wir weiter?
Ah ja, jetzt müssen wir noch schauen, habt ihr Strategien vielleicht zum Schluss noch?
Angstbewältigungsstrategien.
Oder seid ihr ausgeliefert? Oder seid ihr ausgeliefert? Ja, eben. Du, die Wolke, die Wolke, genau, die Wolke, das war ja das, die Wolke ist ja das, was Wetter war so, dass das gegen Westen zog und der Regen und all das auf uns niederprasselte. Und damals bei vielen auch eine Politisierung erfolgte. Ich habe diese Katrin Göring-Eckardt, das ist diese große Grüne, die hat das erst vor ein paar Tagen gesagt. Sie ist eine Ostdeutsche und Christin, bei den Evangelischen engagiert. Das hat sie damals so tief betroffen und ja, das wirkt bis heute nach. Und eine Strategie ist sicher, sich zu engagieren. Und ja, aber ich bin auch demütig geworden. Ich weiß, dass man mit Ängsten konfrontiert sein kann. Die lösen sich nicht selber auf, die ordnen sich nicht selber und dann nehme ich auch gern professionelle Hilfe in Anspruch.
Also ich finde das ganz wichtig, auch wenn wir es jetzt mal direkt mit Glaube, Christsein, mit Theologie koppeln.
Stimmt, ich kann euch als Religionswissenschaftlerin noch die Frage stellen. Ihr seid beides Theologen.
Genau, es gibt noch ganz viele Fragen. Ja.
Aber ist denn Theologie der Lage, mit so einer schwierigen Frage umzugehen?
Ja, da traue ich der Theologie aber schon einiges zu. Aber hallo, natürlich.
Okay, wir machen gleich noch einen zweiten Stammtisch.
Aber ganz kurz, eine wichtige eigentlich. Frage, ganz ehrlich. Also, weil es gibt ja Religionsgemeinschaften, die formulieren wahnsinnige, schöne, ästhetische Antworten und wenn es dann aber um die konkrete Situation geht, verpuffen die. Also, wo die Frage ist, was gibt ein Boden, der trägt und wo ist Theologie in der Lage, Antworten zu geben? Und wo formuliert sie etwas, wo wie eine gute Antwort tönt? Und wenn man dann aber in die Situation selber steckt, merkt man, nein, vielleicht doch nicht.
Ja, das ist genau das, was ich so schlimm finde, dass bestimmte Kirchen, bestimmte religiöse Gemeinschaften, Glaubensgemeinschaften ein Geschäft mit der Angst machen. Das macht Putin jetzt. Seine hybride Kriegsführung besteht aus Energie, Waffen, aus Fake News und aus Ängste schüren. Ja, ich glaube auch, dass gerade in der Schweiz ein Riesengeschäft mit Ängsten läuft. Also die Versicherungen sind mit die großen Profiteure. Also es gibt Leute, die diesen Kreislauf auch der sozialen Ängste, ja, ich will denen das nicht unterstellen, aber du kannst damit ein Geschäft machen. Und der christliche Glaube, Religion kann natürlich da auch das zum Geschäftsmodell machen und kann jetzt sagen, durch den Glauben wirst du dann Herrin und Herr über deine Ängste versprechen, mit Hilfe des Glaubens so eine Art angstfreies Leben. Das ist natürlich jetzt eine Karikatur. Und ich würde echt sagen, nee, also das sehe ich echt anders. Ich gehe mal direkt in die Vollen. Der, an den ich glaube, endet als völlig verängstigter und verzweifelter Mensch an einem Kreuz. Ein Gott, der sich ängstigt. Ein Gott, der nicht sagt, Angst und das ist etwas, was du unbedingt loswerden und überwinden musst, sondern ein Gott, der irgendwie deutlich macht, Leben und Ängste zu haben und Mut zur Angst zu haben und auch Angstbereitschaft zu entwickeln und Angst sich anzuverwandeln. Und das betrifft mich auch und da ist er mit mir auf meiner Seite. Das finde ich schon etwas Besonderes für den christlichen Glauben. Und dieser geängstigte Gott, dieser geängstigte Christus, den finde ich also auch in so einer Situation, wo ich mich jetzt frage, wie gehe ich denn eigentlich mit meinen Ängsten um? Finde ich also, geteilte Freude ist doppelte. Und vielleicht ist geteilte Angst eben nicht die halbe, ist keine mathematische Gleichung. Aber Kirche als eine Gemeinschaft auch von Geängstigten, gerade in diesen Zeiten. Ich finde, das hat doch Religion und religiöse Gemeinschaften haben doch da ganz konkret was anzubieten.
Ich würde damit anknüpfen mit einem allerdings neodadaistischen Künstler Christoph Schlingensief. Der hat die Kirche der Angst gegründet und sein Motto war volle Angst voraus. Er ist in noch nicht so altem nicht zu fortgeschrittenen Alter dann an Krebs gestorben. Und er war übrigens früher Messdiener. Also er hat dieses christliche Erbe auch mitgenommen. Und für mich ist das wie so eine Neuinterpretation, ja, der Kreuzestheologie und der Kreuzesmeditation.
Hm. Was sagt denn die Religionswissenschaftlerin dazu?
Ich gebe jetzt eine persönliche Antwort, weil das etwas ist, was mir hilft. Oder vielleicht psychologischere. Ich glaube, der erste Schritt für mich ist immer zu akzeptieren, dass ich gerade Angst habe. Und mich selber nicht dafür zu verurteilen, wenn irgendeine Angst kommt. Weil, wenn man sich selber, wenn man sagt, nein, ich darf das nicht, dann spickt man so in Wellenbewegungen auf und ab, weil man die Angst immer wieder abwürgt. Und was ich viel hilfreicher finde, ist die Aussetzung der Angst und der Angst ins Gesicht zu schauen. Und das ist vielleicht ein bisschen ein unorthodoxer Tipp, ich weiss nicht, ob alle Leute bereit dafür sind. Mir hilft das Lesen von Dystopieromanen, also Brave New World. Und die beiden letzten Bücher, die ich gelesen habe, hat mich wahnsinnig beeindruckt, jetzt in den Sommerferien, von der Margaret Atwood, The Handmaid's Tale, also der Report der Magd, ich weiss nicht, ob ihr das kennt. Mhm. Und dann noch der Nachfolgeroman Die Zeuginnen, The Testaments, wo es ja um eine Zukunft geht, wo eine religiös-fundamentalistische Gemeinschaft über einen Teil von Amerika die Herrschaft übernommen hat. Und mich hat das so ermutigt, wie dort selbst in so einer engen, strikt kontrollierten Welt die Leute Rebellion suchen, Widerstand suchen, die Risse und Lücken, um immer noch etwas zu verändern. Und das macht mir Mut, selbst wenn schwierige Situationen passieren, dass das nicht das Ende der Welt wäre. Aber ich glaube auch, dass man nicht sich die Sachen darf schönreden und sagen, ja, wir würden irgendwie dann schon klarkommen, die Menschheit würde immer eine Lösung finden. Es gibt Situationen, wo man sagen muss, nein, die wollen wir eigentlich, dass die nicht eintreten. Also zum Beispiel der Einsatz von nuklearen Waffen.
Hm. Das ist jetzt ein Schlusswort gewesen.
Und haben wir nicht auch einen Titel für diesen Podcast gefunden? Volle Angst voraus? Wäre das was?
Finde ich super.
So machen wir's.
Super. Schön, sind ihr dabei gewesen. Nächste Woche kommt dann wieder eine neue Zusammensetzung. Macht's gut und keine Angst vor der Angst.
Ade.
Ade.
RefLab.